Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir Jonas Tietgen und mir gegenüber der Yannick Schubert. Moin.
Ja, moin und fröhliche Weihnachten. Heute ist ja
Heiligabend. Fröhliche Weihnachten oder frohe Silvester oder was auch immer man da sagt, falls du uns nach Weihnachten hörst. Nicht jeder hört uns ja gleich, wenn wir hier online gehen mit der Folge. Es ist auf jeden Fall die letzte Folge des Search Effect Podcasts in diesem Jahr.
Ich habe auf die Pause gewartet.
Kleiner Angstmoment. Nein, natürlich geht es weiter nächstes Jahr. Aber für dieses Jahr die letzte. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen hier fast live, es ist jetzt hier Montag, der 23., noch eine Folge auf, die sehr interessant wird wahrscheinlich, aber nicht so, sage ich mal, nicht so viel Denkarbeit erfordert, dass man die einfach entspannt bei den Vorbereitungen für den Weihnachtsabend hören kann oder am ersten Weihnachtstag, genau, am Weihnachtsfeiertag betrunken noch unterm Baum liegt, je nachdem, was man da so macht, ne, jeder ist ja anders drauf. Eine entspannte Folge, weil wir einfach mal uns austauschen werden, wie wir für das nächste Jahr unsere SEO-Pläne gestalten. Ja. Was wir einfach verändern, wir wollen auf keinen Fall über Trends reden. Wir sehen ja, dass, wie üblich, am Ende des Jahres viele über Social und auch in anderen Podcasts und so gern mal über Trends reden, da sind wir keine großen Freunde von, weil Trends halt gerade im SEO, was sehr volatil ist mittlerweile mit Google-Updates und sowas, ja, sorgt ein Trend halt auch gerne mal dafür, dass man dem folgt und dann dafür abgestraft wird, ne?
Ich glaube, die meisten, also ohne jetzt hier jemandem zu nahe zu treten, aber die meisten, die über Trends sprechen, die wollen halt eine gewisse Reichweite mit dem Post oder mit der Folge oder wie auch immer. Weil so an sich, es sind erstens immer die gleichen Trends, die genannt werden. Und man will halt ein bisschen mehr Reichweite haben. Und von daher, wie du gesagt hast, Jonas, wir wollen auch auf jeden Fall nicht über Trends sprechen. Und wir glauben ja auch nicht an die Trends. Weil es gibt Evergreen-Themen, die immer relevant sind. Es gibt manche Themen, gerade so wie ChatGPT und die KI-Suche, wo man sagen muss, ja, da lohnt es sich auch, dass man die mal in Anführungsstrichen berücksichtigt, beziehungsweise sich mal ein bisschen Gedanken macht, wie das Ganze so sein könnte. Aber ich würde jetzt zum Beispiel das auch nicht als Trend sehen oder als Trend bezeichnen.
Nee, Trends sind halt immer die Sachen, bei denen man denkt, dass sie passieren. Man hat dafür noch keine Belege, noch keine Zahlen. Es sind Sachen, die gerade fancy sind. Shiny Object Syndrome haben wir in der Vorbesprechung auch gerade mal wieder uns ausgetauscht, weil wir beide dem gerne erliegen, aber im SEO eben glücklicherweise nicht. Ich sag nur Voice Search. Also Voice Search, klassisches Trendthema, jedes Jahr wieder riesengroß, in jeder Auflistung, in jedem Ratgeber, der über die Top 10 Trends für 2025 schreibt, bestimmt in fast jedem steht irgendwo die Voice Search mit drin und wir warten seit Jahren, dass sich das erfüllt. Es bringt da jetzt nichts, Stunden reinzustecken und dafür zu optimieren, wenn man nicht weiß, ob damit was passiert. Das ist einfach unser Punkt mit den Trends, weswegen wir dem jetzt nicht so, ja, folgen. Aber natürlich haben wir Vorstellungen, wie sich SEO entwickelt. Wir sehen, wie sich SEO entwickelt. Wir sehen, wie Google sich entwickelt in der letzten Zeit. Wir sind gerade wieder in einer Update-Welle drin. Wir hatten das dicke November-Update. Wir hatten ein nicht ganz so dickes Dezember-Update. Und als das Dezember-Update fertig war, ging direkt ein Spam-Update los, weil Google ja meint, in den Feiertagen, da muss man den Leuten immer was zu tun geben. Ich denke jetzt nicht, dass irgendjemand hier von unseren Zuhörern von dem Spam-Update groß betroffen sein wird, aber es passiert auf jeden Fall viel. Und Google entwickelt sich auch durch die Sachen, die wir erfahren, durch die Gerichtsverfahren in Amerika, durch Leaks, die rauskamen, durch neue Daten, gibt es Entwicklungen. Und wir sind ja sehr datengetrieben bei unseren Entscheidungen. Wir probieren zwar auch gern mal was aus, aber nicht im zu großen Stile, weil wir immer, auf der guten Seite der Macht bleiben wollen. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir auch bei Updates mit unseren Seiten in den meisten Fällen eine gute Wahrscheinlichkeit haben, kein Problem zu bekommen. Das geht ja gern mal nach hinten los, wenn man nicht auf der guten Seite der Macht bleibt. Und deshalb haben wir, also ich habe zwei Sachen, die sich fürs nächste Jahr klar abzeichnen, sind jetzt auch nicht gerade neu, aber auf die ich mich noch mehr fokussiere. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir haben keine geteilten Notizen für die heutige Folge, weil wir einfach ein bisschen quatschen. Wirf du doch einfach mal einen Punkt rein, der für dich fürs nächste Jahr in deinen Maßnahmen wichtig ist, worauf du dich konzentrieren willst.
Also ich will, das habe ich mir auch aufgeschrieben, gut, ich finde es auch spannend, weil wir werden ja heute ein bisschen über unsere Vorstellungen sprechen und die werden sich definitiv ein bisschen unterscheiden, weil du ja vorwiegend SEO für deine eigenen Projekte und Seiten machst und ich vorwiegend für Kunden. Und da habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ich möchte gemeinsam mit meinen Kunden, vielleicht hört der ein oder andere Kunde auch zu, Grüße an der Stelle.
Hallo.
ich möchte mit meinen Kunden vor allem im Content noch ein bisschen interaktiver werden, ein bisschen multimedialer getrieben sein. Also es heißt, noch die ein oder andere Infografik mehr, die wirklich nochmal das Ganze richtig hilfreich darstellt. Vielleicht sogar ein Video mit einbinden, ein interaktives Tool wie ein Rechner oder irgendwie sonst was. Also das Ganze noch mehr abheben vom reinen Text, Tabelle, Bullet Points und Co., sodass wir da noch ein bisschen mehr Unterscheidungskriterien haben zum Wettbewerb, weil ich trotzdem noch sehe, egal ob das B2B oder B2C ist, also egal ob jetzt Dienstleister oder Online-Shops, dass einfach der Content allgemein noch trotzdem sehr, sehr textdominiert ist, obwohl man ja meinen sollte, heutzutage mit YouTube und Co., dass das viel mehr mit drin ist, aber ich es ja auch bei den Wettbewerbern sehe von meinen Kunden, dass die das auch noch nicht so krass mit drin haben, mit Video, interaktive Elemente oder auch Grafiken allgemein nur, also jetzt nichts Fancy-mäßiges, aber das ist so ein Punkt, den habe ich mir noch aufgeschrieben, den will ich auf jeden Fall weiter voranpushen. Als SEO ist man da ja jetzt leider nicht nur alleine involviert, da braucht man zum Beispiel auch solche Sachen wie einen Grafikdesigner oder halt jemanden, der sich zum Beispiel um solche Infografiken kümmern kann.
Ja, oder auch Webentwickler oder ähnliches, die dann Tools bauen, ne?
Auch das, genau. Theoretisch hat man Canva und so, ne, aber da muss sich halt jemand hinsetzen und dann mal so eine Infografik erstellen. Geht ja theoretisch auch ohne dedizierten Grafikdesigner, muss man ja auch dazu sagen. Aber dass man da einfach sich die Mühe gibt, beziehungsweise einfach auch ein bisschen Ressourcen frei macht oder Zeit sich nimmt, um auch solche Sachen zu machen, weil ich der Meinung bin, dass die definitiv einen Ausschlag haben werden. Wir haben das bei einem Kundenprojekt von mir gemacht. Da habe ich zusammen mit dem Kunden eine richtig gute Infografik gebrainstormt und das haben wir dann an ich glaube, das war in-house oder war das ein Freelancer, ist ja egal. Und das haben wir dann richtig cool umgesetzt und wir haben fast nichts am Content verändert, nur eine geile Infografik mit reingebracht und der Traffic ist nach oben geschossen. Nicht unbedingt nur die Rankings, die haben sich marginal verändert, muss ich ehrlich dazu sagen, aber vor allem der Traffic so an sich. Ich glaube, weil es vielleicht auch geteilt wurde oder man das mal irgendwie einem Befreundeten irgendwie weitergegeben hat in der Branche oder gesagt, hey, guck dir die mal an, die ist richtig cool, die Infografik. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass der Traffic gestiegen ist und der ist wirklich brutal gestiegen und wir konnten damit auch ein paar Leads einsammeln. Also das sind so Sachen, die mir gezeigt haben, dieses Jahr, dass das schon richtig gut funktioniert hat und ich das dementsprechend noch weiter ausbauen will für nächstes Jahr.
Ja, ich meine, der Sinn dahinter ist natürlich, die Nutzersignale zu verbessern. Klar, auf der einen Seite den Menschen helfen, das ist ja ganz klar, aber aus SEO-Sicht sind da ja auch Zahlen dahinter und die Zahlen sind in dem Fall die Nutzersignale, die Google dann sieht, dass Leute vielleicht länger verweilen, mehr klicken auf der Seite, weniger Pogo-Sticking, also weniger Bounces zurück in die Suchergebnisse. Und wir wussten schon lange, aber durch die Leaks und die Gerichtsverfahren haben wir jetzt ja auch nochmal sehr offengelegt gesehen, dass Nutzersignale eine wichtige Rolle spielen. Wie viele andere Sachen auch, ist es auch da nicht die eine Sache, die am wichtigsten ist. Aber es ist eine von ein paar wichtigen Dingen, würde ich mal sagen. Und da kann man natürlich mit so Sachen gut nachhelfen. Bin ich ganz bei dir. Ist für mich auch ein Teil. Jetzt nicht das, worauf ich mich am meisten fokussiere, weil ich das schon mache. Ich habe gerade in meinen letzten Beiträgen zum Beispiel so eine kleine interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitung eingebaut, die einfach Screenshots sind, die so eine Art Tour darstellen, wo man sich durchklicken kann, dann kommt noch ein kleiner Tooltip, wo klickt man und warum klickt man da und dann klickt man auf Weiter und dann sieht man die nächste Seite. Im Prinzip wie ein YouTube-Video, um was zu erklären, nur eben interaktiv, dass man klicken kann, pausiert, dass es nicht von alleine durchläuft und teste damit ein bisschen rum. Ja, bin ich bei dir. Einfach so ein paar interaktive Elemente, da sind wir auch in, schlagen wir auch in die gleiche Kerbe wie bei einem Thema, das bei mir groß ist, nämlich mehr abheben noch von den anderen. Ja. Wir können da jetzt coole Wörter reinwerfen, wie Thought Leadership, wie wir es letzten, wir hatten auch vor 3, 4, 5 Folgen, weißt du noch, wann das war?
Information Gain, meinst du?
Information Gain gesprochen. Ja. Da gern nochmal reinhören, wenn dich das interessiert. Also am Ende heißt das alles nur, dass du zum einen mehr machst als die anderen und zum anderen, dass du aber nicht einfach nur mehr machst, sondern wirklich etwas einbringst, was andere nicht einbringen können, weil du die Erfahrung hast, weil du Experten interviewt hast, weil du deine eigenen Gedanken zu der Entwicklung zu diesem Thema mit einbringst, weil du seit 10 Jahren in der Branche bist und weißt, wie sich das so entwickelt und du hast eigene Gedanken. Ein kleines praktisches Beispiel, ich schreibe gerade einen Inhalt über die Page-Builder für WordPress, die es so gibt, und habe geguckt, was die anderen schreiben, und die anderen stellen die alle vor. So, hier sind 10 Stück, ne, klassischer List-Post, alle vorgestellt. Und das finde ich halt nicht nützlich. Und ich werde auch die alle vorstellen, aber ich werde bei jedem eine Bewertung mit meinen eigenen Erfahrungen mit reinwerfen und sagen, aus dem Grund würde ich den nutzen, aus dem Grund würde ich den nicht nutzen. Für die Zielgruppe macht der Sinn, für die Zielgruppe macht der keinen Sinn. Und das klingt jetzt so lapidar, weil das ja eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. Aber ich finde, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du dann diesen Inhalt liest und du siehst vielleicht, ah, okay, hier hat jemand 10, 20 Jahre Erfahrung, also ich noch nicht 20, aber 11 Jahre Erfahrung mit WordPress hat die auf 500 Kundenseiten alle genutzt und so, und der sagt, das ist nichts für mich, ja, dann glaube ich dem vielleicht eher, als wenn ich so eine Top-10-Liste sehe und ja, da steht halt, der kann das und der kann das, aber dann weißt du immer noch nicht, welcher ist für dich der Richtige, nur wenn du weißt, was er kann. Und schon so eine Kleinigkeit ist ein Information Gain. Und das ist kein großer Aufwand, weil ich muss dafür nichts mehr groß recherchieren. Ich kenne die alle, ich kenne die Produkte. Und so Sachen finde ich sehr, sehr wichtig. Und da werde ich noch mehr Fokus drauf legen, das immer mit einzubauen, weil ich schlicht und ergreifend häufig auch einfach vergesse. Hm. Geht gar nicht drum, dass ich irgendwie viel Aufwand hätte, um diese weiteren Infos zu beschaffen, sondern ich vergesse dann einfach im Schreiben, wenn ich eine Anleitung schreibe, da häufiger mal die Ich-Sicht mit reinzuschreiben, in meiner Erfahrung passiert XY.
Ja.
Das muss man einfach ein bisschen ins eigene Schreiben mit reinbringen. Und deshalb habe ich mir das für mich auch notiert, da einen klareren Fokus drauf zu legen im nächsten Jahr.
Definitiv, da schließe ich mich gerne an, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Vor allem, wenn es darum geht, noch mal ein bisschen mehr Expertise in den Content mit reinzubringen. Und das finde ich nicht nur allgemein vom Aufbau her oder vom Inhalt her, sondern auch vom Wording her und die Art und Weise, oder also man kann auch sagen, der Stil, wie man das ganze, das Fachwissen auch rüberbringt. Zum Beispiel nicht nur schreiben, ja, das macht man dann so oder das musst du dann so und so machen oder Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern ich habe das getestet und das rausgefunden oder bei meinen Projekten habe ich dieses und jenes gemerkt oder wenn es jetzt bei einem Kunden ist, ne, dann kommt der Fachinput natürlich auch immer von Kundenseite und dann bringen wir das dementsprechend so rüber, dass auch, ne, der Kunde das und das gemacht hat und das kam dabei raus oder unsere Empfehlung oder meine Empfehlung ist dann das und das und praktisch bei mir auch heißt es dann auch im Endeffekt, die Expertise, die im jeweiligen Unternehmen ist, noch mehr zu nutzen. Weil ich habe es voll oft, wo ich dann immer gehört bekomme, ja, aber wir haben ja jetzt niemanden so richtig, der das für uns schreiben kann. Ja, aber ihr habt ja in der und der Abteilung die Experten. Ja. Die sollen euch mal ein paar Bullet Points mit an die Hand geben, die sollen euch ein bisschen was aufschreiben dazu und wir verpacken das dann richtig gut im Content, sodass das auch wirklich gut rüberkommt und dann auch verständlich ausgedrückt ist und so, wie es sein sollte, damit es dann natürlich auch nachher rankt. Aber das heißt, ich möchte auf jeden Fall verstärkt das Fachwissen, das irgendwo im Unternehmen drin sitzt, noch besser nutzen und dem Content verbauen.
Und ein ganz einfacher praktischer Tipp: Hör auf, von Mann zu schreiben. Man macht, dann kann man, dann sollte man. Schreib entweder, ich kann dir empfehlen XY, oder schreib, dann machst du das. Hab Vertrauen in das, was du den Leuten sagen möchtest. Und es wirkt ganz anders. Ich höre das häufig, ich bin fleißiger Hörer von dem Copper TS Podcast. Ich weiß nicht, wer den kennt, Tommy Schmidt, geht's um Fußball. Der hat dort gerne Interviews mit Fußballern. Und was mir da ganz krass auffällt, kleine Anekdote, die muss jetzt raus, ist, dass die sehr häufig, wenn sie zu persönlichen Sachen gefragt werden, sofort die Mann-Perspektive einnehmen, also M-A-N, nicht Doppel-N, und nicht mehr über sich reden. Yeah. Wenn dann so eine Frage kommt, wie lief denn der Wechsel ab, dann kommt immer, ja, natürlich freut man sich, wenn man von denen hört und natürlich ist es dann auch Aufwand, wenn man XY macht, statt dass die voller Selbstbewusstsein sagen, ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, für mich war XY, die gehen immer diese, und für mich nimmt das immer was weg.
Was Persönliches weg, ja.
Es nimmt so was Persönliches weg, es nimmt mir ein bisschen den, das Vertrauen in die Wahrheit der Aussage. Es klingt immer so ein bisschen so, ja, ich will mich dazu nicht ganz äußern, deshalb versuche ich mich rauszureden mit, Mann, macht das so.
Ja, was das Problem auch dabei ist, einerseits in den offiziellen so Richtlinien kann man sagen oder in den Hilfeseiten von Google steht es drin, aber auch es steht auch wirklich in den Quality Rater Guidelines drin, also praktisch die Richtlinien für Quality Rater, die bei Google sozusagen nicht direkt arbeiten, aber so ein bisschen angestellt sind und die dann praktisch den Content bewerten sollen, um die Algorithmen noch besser trainieren zu können. Und da steht es auch drin, dass Google unbedingt möchte, dass der Content auch so, ich glaube, sie sagen sogar 1:1 oder es geht in die Richtung First-Hand-Experience. Also es heißt wirklich, sie wollen, dass die Expertise, die so First-Hand ist, also wirklich von der Person kommt, über die Erfahrung, über die Qualifikation, die die Person hat, dass da wirklich die eigene Erfahrung mit drin in dem Content ist, damit der Content wirklich persönlich geschrieben ist und auch wirklich Erfahrung und Expertise vermittelt. Ne, und das nennt man so im SEO vor allem auch First-Hand Experience. Und der Content muss praktisch, ja, er muss die Fakten richtig treffen. Er braucht irgendwie, die Erfahrung soll mit drin sein, die Maßnahmen, die man selber schon umgesetzt hat oder die man jetzt empfiehlt, dass man diese umsetzt und warum man diese umsetzen soll. Und es soll natürlich auch so ein bisschen emotional sein und transportieren, dass man das schon durchlebt hat, ne? Wir haben das selber erlebt oder ich habe das selber erlebt, unsere Kunden haben das erlebt, ne? Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich Content veröffentlichen würde, würde ich auch schreiben, ich habe das bei meinen Kundenprojekten so gemacht und unsere Kunden haben oder meine Kunden haben das so erlebt und ich habe das so wahrgenommen und daraus habe ich das ziehen können, ne? Und solcher Content wird, da bin ich mir ziemlich sicher, immer besser ankommen, vor allem in Zeiten von KI und Co. Und trotzdem immer noch performen, auch mit den ganzen ChatGPT und so weiter. Wir sind immer noch am Anfang und wissen auch gar nicht, wo die Reise wirklich in 10, 15 Jahren hingeht. Das ist alles nur Mutmaßung. Und von daher finde ich das einen richtig guten Punkt von dir und kann das auch wirklich nur bestätigen und bestärken, weil das auch auf meiner To-Do-Liste relativ weit oben steht.
Bevor wir zu deinem nächsten Punkt kommen, den du fürs nächste Jahr verfolgst und fokussierst, kleiner Shoutout an Folge 85, da reden wir über perfekte Einleitungen für Leser und Google. Und da geht's genau darum, wie, ich glaube, es war ein Use Case von mir, wie ich meine Einleitung mittlerweile aufbaue, um eben diese Expertise, diese Ich-Sprache, diese Erfahrung zu zeigen, ohne dabei zu klingen wie so ein egozentrischer Idiot. Manchmal vielleicht ein bisschen, das gehört dann auch dazu. Es gehört auch zu mir, das ist ganz klar so. Aber man darf sich da auch nicht zu sehr unter den Scheffel stellen. Man muss da auch ein bisschen auf die Kacke hauen, manchmal auf gut Deutsch gesagt. Deswegen Folge 85, wenn dich das interessiert, gerne mal reinhören. Mach du mal deinen nächsten Punkt. Ich glaube, ich war gerade mit einem dran.
Ja, kein Problem. Also ich habe mir als nächsten Punkt, also es sind wirklich so meine Top-3-Punkte, ehrlich gesagt, UX und User Signals deutlich mehr einbeziehen in die SEO-Arbeit. Ich habe es das ein oder andere Mal auf LinkedIn schon gepostet. Wir haben es auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass die User Experience extrem wichtig ist, nicht nur für ein rundes Website-Erlebnis, wobei es auch darum geht, aber es UX beeinflusst auch das SEO und die SEO-Maßnahmen positiv. Je besser eine Seite aufgebaut, strukturiert, designed ist und so weiter und so fort, je besser wird sie auch langfristig im SEO performen. Das sehe ich immer wieder aus eigener Erfahrung und ich krieg's auch immer wieder von anderen mit, die auch darüber sprechen oder die auch da in dem Bereich sehr aktiv sind. Also auch andere UXler oder SEOs, die da sehr viel Wert drauf legen. Ich höre es immer wieder, es ist so wichtig. Und nicht zuletzt durch das Antitrust-Hearing, also praktisch für die es noch nicht mitbekommen haben oder nicht so richtig mitbekommen haben, es war ja eine Anhörung von Google, wo sie praktisch so ein bisschen darlegen mussten, wie sie arbeiten, wie die Algorithmen funktionieren, weil es darum ging, irgendwie Monopol und so weiter, Antitrust ist ja Monopolanhörung. Und da kam halt auch raus, 1:1, ganz schwarz auf weiß, dass Nutzersignale getrackt und fürs Ranking mit einbezogen werden. Das ist so ein Thema, das kam irgendwie mal das erste Mal so richtig 2012 auf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gab es schon einen Leak, der das da sehr, sehr stark darauf hindeuten ließ. Und jetzt nochmal. Und ich sehe es ja auch bei meinen Projekten, die ich bisher betreut habe oder auch aktuell noch betreue. Wenn wir Sachen machen, die jetzt nicht nur hart SEO sind, sondern die stark ins UX und Design reinlaufen und die wirklich gut umsetzen, dann auch eventuell mit einem Webdesigner im Idealfall oder mit einem UX-Designer und die ganzen Sachen angehen, dass das automatisch auch positive Signale an, oder positive Einflüsse auf Google hat. Ich sehe es ja dann auch, weil einfach die Website ja nicht nur, okay, da machen wir jetzt SEO, da optimieren wir jetzt den Content und so und die Navigation, dann passt es, sondern es läuft mittlerweile sehr, sehr viel auch über UX. Wie ist das Menü aufgebaut? Auch optisch, ne, von der Darstellung her, gerade auch auf Mobilgeräten, dass du da jetzt nicht ein Mega-Menü hast, wo du 6-mal klicken musst, bis du auf einer Kategorie landest, übers Handy-Menü, weil es ist ja tendenziell deutlich verschachtelter als auf dem Desktop. Und wie die Seiten prinzipiell designt sind, findet man schnell die Infos, die man braucht. Bei mir jetzt im Fall zum Beispiel auf der Produktseite oder Kategorie, ne, aber auch im normaler Content, wie ist der aufgebaut? Findet man sich da gut zurecht und so weiter und so fort. Also es ist so viel, was man UX-mäßig machen kann, das direkt wieder einen Impact, finde ich, hat auf die SEO-Performance, sodass ich das mehr und mehr in meine Arbeit auch integrieren möchte.
Ich meine, schließe ich mich voll an, Überraschung. Und UX setzt ja an 2 Positionen an 2 Stellen. Das eine ist das, was du jetzt gesagt hast, dass es positive Nutzersignale sendet, dass die Leute sich wohlfühlen, aber es setzt ja auch da an, dass du am Ende mehr Conversions hast und somit dein SEO ja auch besser wird im Prinzip.
Noch also effektiver wird, ja.
Die Effizienz oder die Effektivität deines SEO wird besser, weil du die Leute, die auf deine Seite kommen, dann auch zu Kunden machst oder zu Newsletter-Anmeldungen oder zu whatever. Aber das sind ja 2 Punkte. Wir haben einmal dann die positiven Nutzersignale, die für bessere Rankings vielleicht sorgen, für mehr Vertrauen in deine Marke. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch einen größeren Erfolg, einen größeren messbaren Erfolg in Form von Umsatz, der mit den gleichen Bemühungen steigt. Also eigentlich haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe in dem Fall geschlagen.
Ja.
Und bin ich voll bei dir. Ist ein ultra wichtiges Thema. Ich denke, im E-Commerce-Bereich sogar noch wichtiger als auf anderen Seiten, weil es da einfach um Umsatz geht, um Produkte, um Produktverkäufe. Aber in allen anderen Bereichen selbstverständlich auch. Also selbst bei mir auf meiner Website ist UX super wichtig.
Total.
Also die Leute müssen ja finden, was sie suchen. Sie müssen geführt werden. Es bringt nichts, ihnen zu sagen, hier, ich habe 17 Angebote. Wähl dir aus, was du brauchst. Nee, so funktioniert es heutzutage nicht mehr.
Ja.
Das ist nicht der Weg. Und willst du da gerade noch was zu sagen?
Nicht richtig. Also ich wollte nur anschließen, dass auch wirklich prinzipiell ist es für jeden wichtig oder kann für jeden wichtig sein, egal ob du jetzt ein B2B-Dienstleister bist oder einen Online-Shop hast. Es geht ja einfach darum, die Nutzererfahrung, die Usability auch mit deiner Seite so angenehm und so gut wie möglich zu machen, damit die Leute sagen, ey, cool, mega geil, ich frage den jetzt an, ich melde mich da zum Newsletter an, ich buche jetzt dem sein Coaching oder was weiß ich oder ich kaufe jetzt das Produkt. Das hat ja SEO per se, hat es nicht immer auf dem Schirm oder dieses Oldschool klassische SEO hatte das auch jetzt bisher nicht immer auf dem Schirm, sondern es ist wirklich so, dass viele SEOs mittlerweile merken, SEO ist mehr als nur gute Überschriftenstruktur, Keyword-Einsatz, interne Verlinkung und Co., sondern es geht wirklich darum, die Webseite so angenehm wie möglich zu machen. Nicht nur von der Gestaltung, natürlich auch vom Aufbau her, vom Struktur und so weiter. Und da kann ich einfach nur jeden, auch dich, wenn du die Webseite selber betreust, dich nur dazu bestärken, lieber Zuhörer, dass du dich da auch ein bisschen damit auseinandersetzt und versuchst, das Ganze auch ein bisschen zu verstehen, was an der Webseite oder welche Elemente eine positive Wirkung auf die Nutzer haben können. Das ist definitiv sehr, sehr wichtig.
Ganz kleines Beispiel, was auf vielen Websites fehlt, ist auf der Startseite in deinem großen Hero oben Call to Actions mit reinnehmen. Und ich weiß, für viele werden sich jetzt denken, ja, Jonas, danke, sag uns mal was wir noch nicht wissen. Ja, du weißt es, aber es gibt so unfassbar viele Websites, die keinen einzigen Call to Action im Header haben. Die haben dann ein Bild von sich, wenn es Coaches sind, wenn es Unternehmen sind, haben die einen kurzen Slogan drin, was sie so machen. Und dann erwarten die, dass der Nutzer einfach weiter scrollt und dann kommen irgendwann mal die ersten Buttons. Pack Buttons in den Header. Das ist UX. Das gehört zu UX. Führe den Nutzer, zeig ihm, was er tun soll. So Kleinigkeiten können das schon sein. Das heißt nicht immer, du musst ein Redesign deiner Website machen und alles komplett auf den Kopf stellen. Das kann schon heißen, du guckst mal, hast du genug Call to Actions drin? Findet der Nutzer sich zurecht? Findet der zurück auf die Startseite? Findet der auf deine Angebotsseite? diese ganzen Kleinigkeiten. Findet er eine Kontaktseite oder ist sie nur im Footer? So Sachen. Also es können auch Social Kleinigkeiten Proof sein. Auch
und so weiter. Also es gibt so viele Elemente, die die UX positiv beeinflussen.
Genau.
Wo man jetzt nicht die komplette Seite neu redesignen muss.
Ja, voll. Und das führt uns super zu einem Punkt, auf den ich mich jetzt nicht direkt fokussiere, weil ich schon seit Jahren mache, aber ich kann nur jedem empfehlen, es zu tun, nämlich einfach für ein professionelleres Auftreten auf der Website zu sorgen. Und damit meine ich jetzt die Gesamtheit. Da geht es jetzt gar nicht explizit um irgendwie SEO-Sachen, aber es beeinflusst natürlich auch am Ende das SEO. Es geht einfach darum, es werden nicht weniger Websites, die es gibt. Und es werden nicht weniger Konkurrenten, die du in deiner Branche hast.
Ja,
und wir Menschen werden immer besser da drin. Ich meine, Leute wie Yannick und ich habe immer noch so einen Webdesigner-Blick. Yannick hat super viel Erfahrung, ist den ganzen Tag auf Websites unterwegs, macht SEO. Man sieht ja einfach mehr und mehr, was ist eine gute Website und was ist eine schlechte, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Das reicht natürlich auch von bis, aber man kann recht schnell sagen, boah, sieht spammy aus, boah, steht da wirklich eine Person dahinter oder ist das jetzt irgendein Quark? Oder man kann es einfach unterscheiden und wir müssen gucken, dass wir unsere Websites professioneller machen im Design, wie Yannick gesagt hat, in der UX. Da gehören so Basics dazu wie, ich würde sogar anfangen, eine ordentliche Domain, ein Logo, das halbwegs individuell ist, und dann das ganze Design, nicht zu viele Farben, nicht zu bunt, professionell wirken. Natürlich muss man jetzt nicht immer wirken wie so eine Anwaltskanzlei und alles muss ganz irgendwie edel sein. Aber Professionalität kann ja auch spielerisch rübergebracht werden. Und da braucht man dann natürlich häufig mal Unterstützung von Webdesignern, von UX-Designern, von Leuten, die einfach mal drauf gucken auf die Website und keine Ahnung aus diesem Bereich, in diesen Bereichen haben, die mal ein ehrliches Feedback geben. Weil Webdesigner, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wir verlieren auch gern mal den Blick auf das Wesentliche. Wir verlieren gern uns mal in, oh, das sieht so toll aus und das funktioniert ja auch gut. Und wenn man das so kombiniert, dann wird der Nutzer super geführt. Und dann lässt du da mal ein Normalo drauf gucken, so ein Muggel. Und dann sagt der Muggel da so, hä? Aber warum ist das jetzt? Und warte mal, wenn ich scroll, warum kommt da jetzt was reingeflogen? Also mal übertrieben gesagt, ne?
Ja.
Aber ich würde einfach, ich meine, Yannick, du machst das schon immer, ich mache das auch schon seit langem und viele unserer Zuhörer sicherlich auch, aber schau mal, ob du nicht deine Seite noch ein bisschen professioneller machen kannst. Einfach wertiger zeigen, dass du ein echtes Business bist, dass man dich ernst nehmen sollte, dass ein echter Mensch dahinter steht oder eine Firma.
Und in dem Zusammenhang auch klarer.
Ja.
Also es ist wirklich, ich sehe so viele Websites, die einfach nicht klar genug aufgebaut und strukturiert sind, wo man sich fragt, ja, was machen die denn jetzt eigentlich? Oder was ist denn jetzt, was steckt denn jetzt dahinter und wer ist das denn eigentlich? Ne? So, wo ist denn jetzt die Über-uns-Seite oder was zeichnet die denn jetzt aus? Und ich habe das bei mir auch gemerkt, am Anfang am Anfang der Zeit, wo ich meine Webseite hatte, die war einfach nicht klar genug aufgebaut. Es kam dann nicht klar genug raus, was macht denn der jetzt überhaupt und was sind denn jetzt die einzelnen Bestandteile und warum sollte ich ihm jetzt vertrauen? Und da gibt's immer noch Potenzial nach oben, auch bei mir, auch bei anderen. Und das kann ich immer nur bestärken, immer wieder die Webseite, die eigene Webseite zu prüfen, zu sagen, ist das eigentlich klar genug aufgebaut? Wenn ich jetzt nichts von demjenigen wüsste, wenn ich jetzt nicht wüsste, was der macht und ich gehe jetzt auf die Webseite und ich scroll jetzt mal ganz schnell durch, kann ich in den ersten Sekunden sagen, was der macht und was da Sache ist? Und da kann ich in dem Zusammenhang ein gutes Buch empfehlen von, ich habe vorhin geguckt, ob ich es finde. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie der Autor heißt, aber das habe ich schon ein, zwei Mal gelesen. Don't Make Me Think heißt das Buch. Ich müsste jetzt mal gucken.
Steve Krug,
ja, glaube ich.
Steve Krug, ja.
Ja, und das Buch habe ich schon einmal durch, vielleicht sogar zweimal. Und da wird nämlich so ein bisschen aufgezeigt, wie müssten denn Websites prinzipiell aufgebaut sein? Welche Elemente muss man
generell denn finden?
Genau. Und das Buch ist auch schon ein paar Jährchen alt, also die Bilder sind teilweise so ein bisschen oldschool, aber es ist für mich trotzdem, hat nichts an Relevanz verloren, weil einfach auch die Message des Buches ist, so wie der Titel heißt, Don't Make Me Think. Und deswegen, das ist wirklich ein gutes und ein wichtiges Credo, dass man die Webseite so aufbauen muss, dass möglichst wenig Interpretationsspielraum besteht.
Und auch bei den nicht zu viele Wahlmöglichkeiten bestehen, das kommt auch noch dazu. Gibt ja immer, zitiere ich immer wieder gerne diese Statistik oder diese dieser Test von Zalando oder irgendeinem anderen, ich weiß nicht genau, wer es war, vielleicht weißt du es, Yannick, irgend so ein großer Online-Shop mit Schuhen hat mal getestet, nur 4 Produkte auf einer Übersichtsseite zu zeigen, statt mehrere Seiten zu haben und dann 16 Produkte zu zeigen, und dann kann man sogar noch weitergehen. Und da hat man gesehen, dass wenn nur die Auswahlmöglichkeiten zwischen 4 Stück war, dass deutlich mehr Leute was gekauft haben, als wenn eine Auswahlmöglichkeit war zwischen 16 verschiedenen Schuhen. Wir wissen jetzt natürlich nicht im Gesamtbild, ob das dann insgesamt für mehr Verkäufe gesorgt hat, weil vielleicht viele Leute wieder gegangen sind, weil nur 4 Produkte sichtbar waren. Aber wenn man auf der Seite ist und man hat weniger Wahlmöglichkeiten, dann ist das oft praktisch und sorgt positiv für ja, mehr Conversions. Ich meine, wir sagen nicht ohne Grund und Psychologen sagen nicht ohne Grund, dass ein Menü nur maximum ungefähr 7 Elemente enthalten sollte, weil wir viel mehr nicht wahrnehmen können, weil unser Hirn dann überfordert ist.
Ja, ja.
Gibt natürlich Menschen, die sind mit 4 überfordert. Es gibt Menschen, die können sich 10 Sachen angucken und sind noch nicht überfordert. Aber biete nicht zu viele Wahlmöglichkeiten. Nicht ohne Grund ist im Webdesign in den letzten Jahren Minimalismus immer größer geworden. Der wurde teilweise sehr auf die Spitze getrieben, und weil es ein Trend war, normalisiert sich das wieder. Und jetzt zum Beispiel würde ich sagen, so seit einem Jahr, 2 Jahren ist man wieder bei einem normaleren Design, aber es ist auch wieder geprägt von dem Minimalismus. Wir sind zu extrem reingegangen in Minimalismus. Ich dann auch auf meiner Seite voll minimalistisch, wie das immer ist. Und dann normalisiert man sich und behält die Sachen bei, die aus diesem Trend gut waren. Und das ist nicht ohne Grund passiert, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Definitiv.
Ich habe noch 2 Sachen tatsächlich. Das eine ist ein bisschen kleinere Sache, die frühstücken wir mal schnell ab. Nämlich, ich will mich mehr fokussieren auf das Thema CTR.
Mhm.
Und das Ganze aus dem Grund, A, Nutzersignale, haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Und B, kamen jetzt ja auch wieder neue Erkenntnisse und neue Infos bei Google raus, dass Google gar nicht mal nur guckt auf die Nutzersignale in Form von, wie hoch ist die Click-Through-Rate, sondern angeblich, laut Google, gehen sie auch so vor, dass sie eine Schätzung haben, wie viele Klicks sollten auf diese Seite erfolgen und wie viele erfolgen dann wirklich. Das heißt, sie setzen so einen eigenen Benchmark und gleichen dann mit den tatsächlichen Daten ab. Und ich glaube nicht ganz, dass sie nur darauf basieren, weil wäre ja komisch, sie haben ja die direkten Daten, sie haben ja die Google Search Console, sie haben ja die Chrome-Daten und so weiter. Aber es ist bestimmt vielleicht auch ein Weg, um langfristig in Zukunft weiterhin eine Möglichkeit zu haben, Klickraten einschätzen zu können. Wie sie das jetzt anscheinend machen, ist, dass sie die Wörter durch Machine Learning sehen, welche Wörter sind in diesen Snippets drin und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, basierend auf unseren Daten, dass jemand dort klickt und wie wird wirklich geklickt. Vielleicht ist es eine Vorbereitung darauf, dass Google jetzt hier ja sogar angedroht wurde, sie müssen Chrome verkaufen. Kam ja auch raus wegen Monopol und dem ganzen Quark. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es passiert, aber wer weiß. Auf jeden Fall ist Click-Through-Rate eine wichtige Metrik. Und ich habe mich da bisher eher wenig drauf fokussiert. Mal so ein paar Title-Tags getestet, aber das war's auch. Und ich will mich da noch mehr drauf fokussieren, weil
Kannst du so ein bisschen verraten, was so da deine Ansatzpunkte wären prinzipiell?
Ja, also grundsätzlich habe ich noch, ich habe es bisher nur auf dem Plan, ich habe noch keine klare Strategie entwickelt, wie ich das machen will, abgesehen von dem offensichtlichen Title-Tags natürlich testen und im Größeren dann dafür sorgen, dass meine Inhalte auch eine neue Position einnehmen, also einen anderen Blickwinkel, nicht nur der Title-Tag, sondern dann auch wirklich der Title-Tag übereinstimmt mit dem, was auf der Seite ist und die Seite dann einen anderen Blickwinkel einnimmt als andere Seiten in den SERPs, um gar nicht mal meine Position in den SERPs zu verändern. Das heißt, selbst wenn ich auf Position 3 bin, wäre dann mein Ziel gar nicht unbedingt zu versuchen, alles zu verändern, dass ich auf 1 komme, sondern vielleicht einfach auch auf Position 3 zu sein und zu bleiben, aber einen anderen Blickwinkel einzunehmen, wodurch Leute vielleicht sagen, okay, hier sind 9 Ergebnisse, die betrachten das Ganze so. Okay, der eine guckt da mal anders drauf, das will ich lesen. Zum Beispiel jetzt fällt mir direkt ein, wenn du den Divi-Builder suchst, was ja so ein klassischer Page-Builder für WordPress ist, dann gibt's da vielleicht 9 Seiten, die sagen, hier, so bedienst du den, der ist dafür gut und dann ist meine Position, weil ich vertrete diese Position, Divi-Builder solltest du nicht nutzen. Und das wirklich dann auch so in den Title-Tag mit reinzunehmen, in die Description, aber eben auch den ganzen Inhalt so aufzubauen. Ist gewagt, weil ist dann eine andere Richtung. Ist auch nicht das, was Google anscheinend sehen will aktuell, aber wer weiß. Ich will da einfach ein bisschen testen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht im Detail, was ich alles mache, Aber diese zwei Sachen werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Ja, interessant, nice.
Und der zweite Punkt, der letzte Punkt ist, und ich denke, ich weiß nicht, ob du ihn auch auf der Liste hast, aber ich weiß, dass du das auch machst, ist, die Marke mehr zu pushen und Traffic über andere Kanäle zu gewinnen. Und ja. Jetzt schreien alle auf, es geht doch um SEO. Ja, es geht auch um SEO. Und zwar darum, einfach die Marke mehr zu etablieren. Google liebt Marken, das wissen wir. Und Marken etablieren sich nicht, indem sie einen Kanal bespielen. Nicht ohne Grund heißt es auch immer, mit diesen ganzen EEAT-Thematiken, zeig, dass du echt bist, zeig, dass du in YouTube einen Kanal hast, dass man dich sieht oder deine Firma sieht, dass du Social-Profile hast auf anderen Plattformen und sowas, dass man einfach sieht, dass du echt bist. Mhm. Und ich werde mich noch mehr darauf konzentrieren, Traffic über andere Kanäle auf die Seite zu bringen, um zum einen mehr Nutzersignale zu verursachen und zum anderen Marken zu stärken. Weil es ändert sich immer viel bei Google-Updates und es passiert immer viel und Google sagt nach außen immer viel. Ob das jetzt stimmt oder nicht, es sei mal dahingestellt. Aber eins zieht sich seit Jahren durch und das ist, dass Marken bei Google bevorzugt werden. Und das nicht unbedingt, weil sie Marken sind, sondern dahinter steckt dann ja das Vertrauen in eine Entität. Google kennt diese Entität, weiß, da ist zumindest mal kein Inhalt, der ganz, ganz falsch ist, mal im Negativen gesehen. Im besten Fall weiß Google, okay, die Marke haut immer coole Sachen raus, da sind immer gute Klickraten, die Leute freuen sich, wenn sie drauf sind, weil sie bleiben dort, sie kommen nicht zurück in die SERPs. Und alles, was dahinter steht, es ist ja nicht, du bist eine Marke, deshalb mag Google dich. Das ist ja eine Ebene tiefer, was da alles passiert. Das ist das Vertrauen in die Marke, das ist die Repräsentation der Marke. Und da will ich einfach noch ein bisschen mehr drauf achten, mehr reingehen, vielleicht einen oder anderen Kanal immer noch zusätzlich bespielen zum SEO und das auch intensivieren, um ja mehr Traffic zu bekommen, aber gleichzeitig eben auch einfach Brandbuilding zu betreiben.
Definitiv habe ich jetzt zwar nicht aufgeschrieben, weil ich hatte jetzt nichts mehr explizit aufgeschrieben, aber ist auf jeden Fall nach wie vor auch bei mir sehr, sehr weit oben, würde ich mal sagen, auch das bei meinen Kunden noch ein bisschen mehr zu verankern, dass wir natürlich nicht nur weiterhin auf SEO gehen. Und da bin ich auch immer offen und ehrlich und sage, ey, es bringt nichts, wenn wir jetzt nur in SEO investieren. Und da ist es mir auch wichtig zu sagen, gerade wie du gesagt hast, Jonas, wir nutzen andere Kanäle, wir nutzen beispielsweise Social Media noch weiterhin verstärkt oder sogar jetzt noch stärker oder überhaupt erstmal. Also ich hatte auch das ein oder andere Projekt, wo Social Media gar kein Thema war und dann so ein bisschen in der Zusammenarbeit dann klar wurde, dass man das ja eigentlich auch nutzen kann und wie man es ein bisschen besser nutzen kann, auch wenn ich jetzt kein Social Media Experte bin. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, vor allem Google hat immer wieder betont, dass Marken einfach wichtig sind und dass natürlich auch ein gewisser Bonus herrscht bei Marken. Also ich weiß nicht genau, wer die Aussage getätigt hat. War das Gary Ilias oder ich glaube, irgendein Google-Spokesman war das, der gesagt hat, Brands are not the threat, Brands are the solution oder Brands are not the problem, Brands are the solution. Was damit gemeint ist, dass halt nicht das Problem ist, dass es Marken gibt und die halt die SERPs dominieren, sondern dass halt die Lösung ist, hey, werde zur Marke, weil das Problem, das Ding ist, Leute vertrauen Marken, Leute vertrauen tendenziell auch Autoritäten, das muss man tatsächlich so sagen, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, aber es ist halt wirklich so, es kommt aus der Psychologie, dass wenn jemand eine Autorität hat oder Autorität signalisiert, dass man dem dann schon eher vertraut und eher glaubt. Und es geht einfach darum, das dann auf das eigene Unternehmen zu übertragen, zu sagen, dadurch, dass wir jetzt nicht nur auf unserer Webseite so im Blog aktiv sind, sondern dass wir auch andere Kanäle bedienen, zeigen wir, dass wir Expertise haben, dass man uns vertrauen kann und dementsprechend zeigen wir sind eine Marke, die von außen auch wahrgenommen wird. Und darum geht's ja.
Und wir zeigen auch einfach, dass es uns gibt. Das ist ja immer schon mal der allererste Punkt, der Google mittlerweile sehr wichtig ist bei den vielen Websites, die hochgezogen werden von KI oder mit KI-Inhalten, ausschließlich KI-Inhalten, ungeprüft, spammy Websites einfach. Davon werden so viele hochgezogen. Der allererste Punkt ist erstmal, hey, mich gibt's wirklich. hier, mein Google Business Profil, da kommt eine Postkarte, da muss man bestätigen, dass mal existiert. So einfach ist es ja im ersten Schritt schon mal. Und das ist der Einstieg in das Ganze. Und alles, was du jetzt gesagt hast, ist dann ja der nächste Schritt. Vertrauen etablieren und diese ganzen Dinge. Super, super wichtig.
Und was ich da in dem Zusammenhang auch immer gern sage, ich will so ein digitales Ökosystem schaffen. Mittlerweile, ich sehe halt, vielleicht, das war vor ein paar Jahren vielleicht auch noch anders, aber mittlerweile, ich sehe, wenn du nur noch SEO machst und dich nur komplett auf SEO verlässt, wirst du enttäuscht werden. Und das sage ich ehrlich als SEO-Dienstleister, als SEO-Experte, ich sag's dir ehrlich, wenn du dich nur auf SEO verlässt und nur SEO machst, als sozusagen Marketingmaßnahme oder als Marketingkanal, dann wirst du damit erstens auf die Schnauze fliegen und du wirst unzufrieden, weil du nicht die Ergebnisse sehen wirst, die du dir eigentlich davon erhoffst.
Es ist halt ultra riskant. Es ist wie alle Ersparnisse in eine Aktie zu stecken.
Genau.
Würde auch kein kluger Mensch tun. Also es ist riskant, ja. Es kann auch funktionieren, es gibt immer Ausnahmen, aber ich bin bei dir. Ich glaube nicht, dass man komplett enttäuscht wird, wenn man das macht, aber man macht sich halt extrem abhängig von einem System, das sehr volatil ist und das von heute auf morgen sagen kann, nö, deine Seite gefällt mir nicht mehr, tschüss.
Ja,
und dann hast du ein Problem. Es ist definitiv mittlerweile ein Zusammenspiel aus vielen Marketingkanälen, die für mehr Sicherheit sorgen. Und wenn du da unterwegs bist wie ich alleine, dann mach dir auch da nicht zu viel Druck. Du musst jetzt nicht 7 Kanäle bespielen. Nimm einen dazu und mach den ordentlich. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe meinen tollen Podcast jemanden gehört, der jedes Jahr für seine Brand, die er hat, einen Kanal hinzunimmt, diesen Kanal in diesem Jahr komplett lernt, alles ausprobiert, macht und dann nach einem Jahr die Schlüsse zieht, möglichst viel davon dann automatisiert oder Workflows aufbaut, die er einfach schnell durchgehen kann und das dann beibehält und im nächsten Jahr dann den nächsten Kanal mit reinnimmt. Was ich eine super Idee finde, gar nicht mal nur für Kanäle, Marketingkanäle, sondern für viele Sachen, kann man einfach mal sagen, ich versteife mich da mal 6 Monate oder 12 Monate drauf, ziehe das Wissen raus und versuche da einen effizienten Workflow draus zu basteln, den ich immer nebenher machen kann. Finde ich ein super Prinzip, weil wir gerne, Yannick und ich auch, mit unseren ADHS-Gedanken immer gerne, wir machen jetzt, heute mache ich das, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das. Statt vielleicht mal zu sagen, okay, jetzt machen wir mal 3 Tage lang das Gleiche. Und haben dann Erfolg damit, statt jeden Tag
irgendwas Neues. Man will oft zu viel auf einmal.
Ja. Das ist das
Problem auch. Man will zu oft zu viel auf einmal.
Wie heißt das schöne Zitat?
Aber nicht so richtig.
Man unterschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann und man überschätzt, was man an einem Tag schafft. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und es stimmt einfach völlig. Also lieber mal ein Jahr dranbleiben. Aber wir schweifen gerade ab. Hast du denn noch was, worauf du dich fokussieren möchtest? Bei mir ist es nämlich tatsächlich, sind es die Dinge, die ich genannt habe. Die werden der Fokus sein, ganz im Rahmen dessen, nicht zu viel auf einmal zu machen.
Ja, also sowas, wie wir hatten ja auch schon angesprochen, wie Information Gain und so, da noch ein bisschen mehr Wert drauf zu legen, dass man sich einfach abhebt und so. Haben wir aber eigentlich schon mehr oder weniger alles gesagt. Also einfach so ein bisschen, um das Ganze von meiner Seite aus ja abzuschließen, so ein bisschen einfach weiterhin solides, gutes SEO, aber versuchen, sich noch mehr abzugrenzen und einfach Vorsicht, Bullshit, Bingo, um noch mehr Mehrwert zu generieren. Also wirklich zu versuchen, ich möchte, dass wenn die Kunden oder wenn meine Zielgruppe auf die Webseite kommt und meinen Content oder auch den Content von meinen Kunden konsumiert, sie wirklich sagen, cool, ich habe wirklich was gelernt, das war jetzt wirklich gut oder ich habe ein richtig geiles Produkt gefunden und ich merke, das wird mir was bringen. Und dann zufrieden sozusagen ihre Customer Journey entweder abschließen oder weitergehen, aber wirklich einfach für ein rundes Erlebnis zu sorgen und das dementsprechend auch mit dem Mehrwert, den man transportiert, um da nochmal zu sagen, ich will jetzt nicht nur Copycat-Content 0815, das, was jetzt gut rankt, das machen wir einfach nach und fertig, sondern wirklich, ich will mich abheben und ich will es wirklich besser machen wie der Rest.
Und für eine positive Connection zwischen dem Erlebnis auf der Website und der Marke sorgen. Das ist natürlich ganz wichtig.
Absolut, ja.
Dann würde ich da einfach zum Abschluss des Themas noch reinwerfen. Wie üblich, wenn wir über sowas reden, vergiss nicht, dass wir immer über einzelne Menschen reden, die auf deine Website kommen, die ein Problem haben, die eine Emotion haben, die etwas wollen, die eine Frage haben. Es sind nicht Nutzer, es sind nicht Zielgruppen. Es sind einzelne Menschen, die auf deine Seite kommen. Und ich glaube, wenn wir uns da auch, da nehme ich mich rein und auch dich rein, weil ich weiß, dass du das auch gerne mal hast. Das ist einfach eine Berufskrankheit, Yannick. wenn wir uns da einfach mal ein bisschen mehr noch drauf fokussieren, zu sagen, ich erstelle jetzt einen Inhalt für einen Menschen, der etwas möchte, dann kommt gleich was ganz anderes raus, als wenn ich sage, ich erstelle jetzt einen Inhalt zu einem Thema oder ich erstelle jetzt einen Inhalt für meine Zielgruppe.
Ja, oder ich erstelle jetzt ein Thema, das soll gut ranken.
Ja, genau. Und denk dran, es sind Menschen, die auf deine Seite kommen, so wie du auf andere Websites gehst und du möchtest dann eine Lösung haben und du möchtest die schön präsentiert haben, gleich präsentiert haben, ohne viel Rumgelaber. Ja, denk einfach dran, von Menschen für Menschen. Ich weiß, ist auch wieder so ein bisschen abgedroschen, aber es ist einfach so. Und ich glaube, damit können wir das Ganze abschließen, oder?
Ja.
Damit können wir das Jahr abschließen.
Damit können wir das Jahr abschließen.
Folge 127. Wow, also ist krass. Wir haben in der Vorbesprechung schon kurz gesprochen, wie unrealistisch, wie surreal es ist, dass wir bei Menschen im Spotify-Jahresrückblick drin sind. Muss ich auch sagen, das macht mich stolz. Und was wir da machen, scheint offensichtlich gut anzukommen. Das freut mich, weil es mir auch riesig Spaß macht mit dir, Yannick. Deshalb zum Ende des Jahres bin ich mal hier ganz ehrlich. Danke, Yannick, muss ich mal Danke sagen. Macht immer Spaß.
Dafür, danke dir, Jonas.
Ist ein cooler Podcast, den wir hier geschaffen haben. Es wird weitergehen auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist nur die letzte Folge für dieses Jahr. Im nächsten Jahr, im Januar, wird es wieder weitergehen. In diesem Sinne, besinnliche Weihnachten, guten Übergang ins neue Jahr, schöne Feiertage, entspann dich, lass SEO auch mal SEO sein und es passiert nichts deiner Seite, wenn du mal 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage oder auch mal 14 Tage nicht guckst.
Ja.
Das Leben geht weiter und ich freue mich auf die weiteren Folgen im nächsten Jahr. Yannick, du hast mir immer die letzten Worte.
Ja, ich schließe mich daran an. Lass SEO mal SEO sein. Lad deine Batterien auf. Ich glaube, das werden wir jetzt auch machen oder ich definitiv. Und dann frisch im neuen Jahr wieder richtig angreifen und da wieder richtig geiles SEO machen. Ja, danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns das Jahr gehört haben, vielleicht auch das Jahr oder die Jahre davor. Ich meine, uns gibt's jetzt 2,5, fast 3 Jahre. Ist schon eine Weile und ich danke wirklich auch für das ganze positive Feedback, das wir immer wieder bekommen, egal ob per E-Mail, über LinkedIn oder sonst wo. Es freut mich unheimlich, dass wir anscheinend auch wirklich den Mehrwert liefern, den wir immer selber so irgendwie anpreisen, dass man den machen soll oder haben soll. Und deswegen freut es mich ungeheim, dass das auch bei euch ankommt. Und ja, danke für den ganzen Support über alle möglichen Kanäle, egal ob auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf LinkedIn oder wo auch immer. Wünsch euch allen, die zugehört haben bis hierhin, schöne Weihnachten, ganz ruhige Zeit, entspannt euch und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich definitiv extrem aufs nächste Jahr. Da haben wir vermutlich wieder geile Themen. Wir haben jetzt noch gar nicht viel geplant, aber
ich habe gerade überlegt, ob er jetzt wieder sagt, so, wir haben ganz viele coole Themen geplant, dabei haben wir gar nichts geplant.
Diesmal haben wir gar nichts so richtig geplant. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall den einen oder anderen Gast da haben werden und ich freue mich extrem auf die nächsten Folgen, die da kommen und ja, in diesem Sinne, danke für das coole Jahr.